Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Es gibt viele in meinem Bekanntenkreis, die fiebern schon so richtig auf die nächste Woche hin. Da ist die Fastenzeit nämlich zu Ende. Eine Freundin, die freut sich schon extrem darauf, dass sie dann endlich wieder Kaffee trinken darf. Ein anderer Bekannter darf dann wieder Süßigkeiten essen. Und unser Kollege Matthias Finger, der darf dann wieder sein Handy benutzen.
Digital Detox nennt sich das, was Matthias für uns ausprobiert hat. Das Ganze ist gerade so ein bisschen im Trend und wir beschäftigen uns gleich damit, wie gut das bei ihm funktioniert hat und sprechen dann mit einem Psychologen und Professor für digitale Kommunikation über den Sinn und die Auswirkung von so einem Digital Detox.
Außerdem schauen wir uns an, was es auf der Games Week an neuen Trends und Entwicklungen gab und ob die ersten Gehversuche von sozialen Medien wie Facebook oder Twitter im Bereich Podcasts was taugen.
Davor geht es bei uns aber erstmal um eines der großen Themen der letzten Tage, um die Verhaftung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange.
Breitband, Medien und Meinungen.
Skateboardfahren und Fußballspielen im Gang und ein bisschen Sport auf dem Laufband. Das waren anscheinend die drei Dinge, mit denen sich Julian Assange in den letzten 7 Jahren hauptsächlich die Zeit so vertrieben hat, im politischen Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Die Zeiten, die sind allerdings jetzt vorbei. Assange wurde am Donnerstag von britischen Behörden aus der Botschaft abgeführt.
Der Chef der Enthüllungsplattform WikiLeaks als der vielleicht schlimmste Hausgast der Welt. Davon war in den letzten Tagen viel die Rede. Doch die Geschichte ist deutlich komplexer und auch wichtiger als das. Es geht um Pressefreiheit, es geht auch um die Zukunft von Enthüllungsplattformen. Denn nur ein paar Stunden, nachdem Assange die Botschaft verlassen hat, wurde er von einem britischen Gericht schuldig gesprochen. Ihm wird Kautionsflucht zur Last gelegt. 12 Monate Gefängnis drohen ihm jetzt. Das ist allerdings nicht die einzige Strafe, mit der Assange rechnen muss. Unsere Kollegin Azadi Peshman hat sich mit dem Fall beschäftigt. Was genau wird Assange denn jetzt alles vorgeworfen?
Kurz nach Assanges Festnahme hatte das US-Ministerium mitgeteilt, dass er Chelsea Manning geholfen habe, das Passwort eines Computernetzwerks im Pentagon zu knacken. Also der Vorwurf lautet in dem Fall Verschwörung, deshalb drohen ihm 5 Jahre Haft, wenn es nicht noch weitere Anklagepunkte gibt. Das würde nur dann eintreten, wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Und ob das passiert, das entscheiden die britischen Behörden Anfang Mai. Allerdings haben schon jetzt viele britische PolitikerInnen, vor allem aus der Labour-Partei, sich gegen eine Auslieferung an die USA ausgesprochen.
Die USA, die haben ja wegen 2 Veröffentlichungen aus dem Jahr 2010 und 2011 ziemlich großes Interesse an Assange. Damals hat WikiLeaks interne Dokumente des US-Militärs veröffentlicht, die zum Beispiel gezeigt haben, wie viele Zivilisten im Irakkrieg von US-Soldaten getötet worden sind.
Ja, das hat natürlich große Wellen geschlagen. Deshalb stellt sich die Frage, was es für den investigativen Journalismus bedeutet, dafür bestraft zu werden, interne Regierungsdokumente zu veröffentlichen. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen meint:
Die WikiLeaks-Veröffentlichungen wie die Irak-Papiere waren zweifellos von öffentlichem Interesse. Weltweit haben sie wichtige politische Debatten ausgelöst. Und in den USA wurden schon in der Vergangenheit Whistleblowerinnen und Whistleblower, Journalistinnen und Journalisten, auch Quellen zum Teil zu drakonischen Haftstrafen verurteilt, nur weil sie einen wichtigen Beitrag zum Journalismus geleistet haben. Und das war schon unter Barack Obama der Fall.
Erklärt Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Wenn man sich die Reaktionen auf seine Festnahme ansieht, dann sind sich sehr viele, vor allem JournalistenkollegInnen, einig, dass eine Verurteilung von Assange einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde, der wiederum ein fatales Signal für den investigativen Journalismus wäre. Die USA vertritt die juristische Argumentation, dass das Hacken von Behördenrechnern nichts mit Journalismus zu tun habe.
Das Image von WikiLeaks, das hat sich ja in den vergangenen Jahren sehr stark verändert, würde ich sagen. Also heute wird WikiLeaks vor allem vorgeworfen, ein Instrument von Russland zu sein, die US-Wahl mit der Veröffentlichung von E-Mails der US-Demokraten sowie von Hillary Clinton beeinflusst zu haben, Verschwörungstheorien zu verbreiten und auch zum Teil nicht genug Quellenschutz zu betreiben. Es gibt aber auch sehr viel Kritik an der Person Assange selbst.
Ja, seine ehemaligen MitarbeiterInnen, die kritisieren seinen Führungsstil, seine sehr exzentrische Persönlichkeit, dass er sehr arrogant sei. Und die Transparenz, die Assange selbst von anderen Regierungen fordert, die hält er selbst bei der Finanzierung von WikiLeaks nicht ein. Also es wird gesagt, dass er da nicht ganz transparent sei. Und trotzdem ist so eine Plattform wichtig, findet unter anderem Daniel Domscheit-Berg, ehemaliger Sprecher von WikiLeaks in Deutschland.
Also ich glaube, das ist in der Tat für WikiLeaks, auch für das Projekt, nicht ganz einfach, dass diese sehr starke personelle Verquickung von Julian mit dem Projekt in den letzten Jahren so stattgefunden hat. Das war auch einer der Kritikpunkte von uns damals, ebenso wie vielleicht eine etwas mangelnde redaktionelle Arbeit, zumindest 2010. Aber es ist ja natürlich auch ein komplexes Thema. Also es ist der Versuch, diese Plattform aufzubauen, überhaupt Whistleblowern ein Gehör zu verschaffen. All das war neues Terrain, das beschritten wurde. Und dass dabei Fehler passieren, ist verständlich. Wichtig ist, dass man dann aus diesen Fehlern lernt.
Hat Daniel Domscheit-Berg im ZDF gesagt. Es gibt ja noch einen weiteren Vorwurf gegen Assange, der jetzt nichts mit WikiLeaks an sich zu tun hat, sondern mit ihm persönlich. In Schweden werfen ihm zwei Frauen Vergewaltigung vor.
Genau, also einer dieser beiden Fälle, der ist bereits verjährt, aber zumindest in einem Fall möchte eine betroffene Frau dagegen vorgehen und hat auch einen dementsprechenden Antrag in Schweden gestellt. Mehr als 70 britische Unterhausabgeordnete haben sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass er an Schweden ausgeliefert werden soll. In den Reaktionen auf die Festnahme wurden die mittlerweile eingestellten Verfahren nur am Rande erwähnt, aber es gab natürlich viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Viele Netzaktivisten meldeten sich zu Wort, so wie zum Beispiel Leil Zahra.
There should be space to oppose his extradition to the US.
Es sollte die Möglichkeit geben, dass man gegen seine Auslieferung an die USA ist, die Arbeit von WikiLeaks unterstützt und gleichzeitig dafür ist, dass er sich den Vorwürfen stellt. Jeder Vergewaltigungsvorwurf sollte ernst genommen werden. Vor allem dann, wenn das Verhalten des Beschuldigten, hier Assange, toxische Männlichkeit widerspiegelt. Wir können WikiLeaks und gleichzeitig die Ermittlungen, die gegen ihn wegen sexueller Belästigung laufen, unterstützen. Das ist keine Entweder-Oder-Situation.
Mehr Differenzierung würde der Diskussion um Julian Assange also gut tun, meint Leil Zahra.
Den Fall Julian Assange hat sich unsere Kollegin Azadeh Peshman nochmal genauer für uns angesehen. Vielen Dank, Azadeh.
Topic.
Fast 3 Stunden starren wir jeden Tag im Schnitt auf unsere Smartphones und entsperren sie circa 80 Mal täglich. Macht bei 8 Stunden Schlaf also ungefähr alle 12 Minuten, so jedenfalls eine Studie aus dem Jahr 2016.
Laut dieser Studie berühren wir unser Handy auch über 2500 Mal an einem einzigen Tag. Und das sind ja wirklich wahnsinnige Zahlen. Und ich dachte erst, nee, niemals. aber man macht es ja auch wirklich so ganz beiläufig, sodass es einem gar nicht so richtig auffällt. Ich habe jedenfalls die Tage auch mal drauf geachtet und krabbel auch wirklich sehr, sehr oft an meinem Handy rum. Wie ist es bei dir, 80 Mal entsperren am Tag? Kommt
ja,
das ungefähr hin?
Ja, bei mir ist es sogar noch ein bisschen mehr. ich habe die Statistik neulich angeschaut, dass da heißt es, über 100 Mal am Tag greife ich zum Telefon, 112 Mal in den letzten 7 Tagen.
Oha.
Und das macht mir manchmal auch wirklich Sorgen, dass ich zu viel Zeit am Telefon verbringe, weil es einfach auch immer wieder neben mir liegt. Und inzwischen habe ich sogar ein Limit gesetzt mir für Twitter, nur 5 Minuten am Tag.
Sehr löblich.
Das fällt mir aber trotzdem ganz schön schwer manchmal, aber ich merke auch, wie viel ausgeglichener ich damit bin. Aber so ganz ohne Smartphone, das könnte ich, glaube ich, nicht. Und genau darum haben wir unseren Autor Matthias Finger vor genau diese Aufgabe gestellt. Er hat den Selbstversuch gemacht und die Fastenzeit vor Ostern für digitale Enthaltsamkeit genutzt.
Mein digitaler Detox fängt schon gut an. Am Morgen weckt mich mein Smartphone. Einen Oldschool-Wecker habe ich schon gar nicht mehr. Doch mal ohne Handy auszukommen, dürfte nicht so schwer sein. Ich schaffe das voll mindful, während sich meine Freundin neben mir bereits durchs Netz scrollt.
Ich gucke, wer hatte Geburtstag, wer wo im Urlaub ist, wer auf welcher Party war.
Na, aber schon krass, so direkt vorm Aufstehen, um alles durchzuschauen.
Ja, dann nachher habe ich ja keine Zeit mehr.
Von wegen. Apps können unser Nutzerverhalten blitzschnell analysieren. Auf dem iPhone macht das Screentime unter Einstellungen. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur digitalen Entgiftung.
In den letzten 10 Tagen, wie oft warst du da bei WhatsApp?
Anscheinend 5 Stunden. Ja gut, ich stand aber 3 Stunden im Stau, da war ich halt 2 Stunden an WhatsApp.
Ein Zeitlimit für die Nutzung einzelner Apps lässt sich am Handy einstellen. Bei Apple kann die Erinnerung später einfach ignoriert werden. Bei neuen Android-Telefonen werden Anwendungen hart abgeschaltet. Weiter geht's nur, wenn die Nutzungsdauer in den Einstellungen hochgeschraubt wird.
2 neue SMS, 5 E-Mails und eine Eilmeldung auf Spiegel Online.
Mist, automatisch habe ich gerade wieder aufs Handy geschaut. Das muss ein antrainierter Reflex sein. Und meine stete Gier nach Neuem. Die beständig eintrudelnden Benachrichtigungen reißen immer wieder aus dem Flow. Ich könnte das Handy auch einfach mal leise stellen. Detox light sozusagen. Madeleine Daria Alizadeh hat 1 Monat abstinent von Instagram gelebt, obwohl sie 200.000 Follower hat.
Ich habe das Gefühl, abzutauchen und wieder ein bisschen mehr Mensch sein zu können. Mehr fühlen, weniger betäuben.
Berichtet sie in ihrem Podcast auf dariadaria.com. Früher hat sie immer mal kleinere Online-Auszeiten genommen und sich selbst dabei fotografiert. Beispielsweise, wie sie Melone am Strand isst, in ihrer Downtime. Nur um das Selfie dann später doch auf Instagram hochzuladen.
Ich kann ganz nüchtern und ehrlich behaupten, dass ich Instagram-süchtig bin.
Mittlerweile postet Daria wieder Yoga-Nacktbilder als Schattenriss vor einem hellen Fenster. Auf Instagram bin ich jetzt natürlich nur beruflich unterwegs. Bilder von blühenden Bäumen kann ich gerade nicht posten. Leider. Dafür unterbricht eine Facebook-Nachricht am Rechner mein digitales Fasten.
8 Freunde haben auf Events reagiert, die morgen stattfinden.
Schnell wegklicken. Eine Studie über digitalen Detox hat der Informatiker Carl Newport von der Georgetown-Uni in Washington erstellt. In einem Podcast mit Mark Hyman sagt er,
wir haben vergessen, wie viel Spaß wir früher aus analogen Tätigkeiten gezogen haben, wie Hobbys, langen Gesprächen, Sport, Malen oder Schreiben.
Langeweile war früher ganz normal, heute gibt es sie nicht mehr. Stattdessen drehen wir uns im digitalen Hamsterrad. Handy-Detox empfiehlt Newport auch zur Reflexion und Neukalibrierung unseres Medienkonsums.
Bevor wir beispielsweise eine neue App herunterladen, fragen wir uns jetzt, ob wir diese wirklich brauchen. Man findet so zu einem minimalistischeren und bewussteren Umgang mit Technologie in unserem Leben.
Bei der digitalen Diät sollen YouTube-Tutorials und Apps mit eingebauten Detox-Kursen helfen, ironischerweise vom Handy aus. Ich jedenfalls gehe jetzt voll krass mal ohne Smartphone in den Supermarkt. Ein bisschen nackt komme ich mir schon vor und befreit. Es ist ein schönes Gefühl der Gelassenheit, sein Handy ruhig mal piepen zu lassen, ohne Angst, irgendwas zu verpassen.
Matthias Finger hat sich für uns am Digital Detox versucht. Und warum sich immer mehr Menschen daran probieren und wie die Plattformen darauf reagieren, darauf schauen wir gleich mit Christian Stöcker, Psychologe und Professor für digitale Kommunikation an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Gleich hier in Breitband im Deutschlandfunk Kultur nach dem Song Everyday I Travel Alone von der Britin Emily Ward alias Rebel Without a Code. Auch sie könnte einen Detox gebrauchen vom Online-Dating. Darüber schreibt sie die Songs ihrer letzten EP.
I've given even know upon that internet dating. Sick of getting rejected and damn, I'm sick of waiting. The situations that I find the most frustrating are the product of the reality I'm not creating. I'm losing faith because of my lack of patience. I'm losing face with the ladies that I'm chasing. It's like any gamer has gone on vacation, but there's still so many girls I'd like to be adjacent to. It would be amazing to set shit ablaze with you. Baby, I'm amazed by you, and I don't know who I'm talking to. All of you, drop that shoe, Cinderella. You can come and stand under my umbrella, rella, rella. Oh, yeah, you know, baby, I'm not faking, but I'm a shy soul, so please don't go mistaking this boldness on the mic for a self-love awakened shit. That's the reason that I'm not in a relationship. Every day I travel alone. Every day I travel alone. Every day I travel alone, getting tired of walking down this road. This ain't a matter of some bad luck. Making myself out as a victim, that's a bad look. Blaming the tools in the kitchen, that's a bad cook. Saying self-pity in refrain, that's a bad hook. So I guess that means that this shit's self-inflicted. Constantly telling myself I'm simply shit with bitches. Or that they only seem to want to know where the dick is. And if it's just the pictures, then they really don't wanna lick it. Nah, don't get it twisted. In many ways in my lyrics I am listed. The many ways in which I feel that I am gifted. On many days I am so narcissistic. I guess deep down I still think that I'm a dipshit. Though my lust for women out of my league is persistent. Guess I've had the odd opportunity and I've missed it. If I wanted a quick fix then I would go to Quick Fit. I've been sighing with the weight of my soul, need to lift it. Got a very deep and leaky heart hole, need to fix it. Getting very close to moving in with 66 kitties. So if you think that we click, here's my digits, please hit me. Every day I travel alone. Every day I travel alone.
Wir schauen viel zu viel aufs Handy und das macht uns nervöser, unausgeglichener und vielleicht sogar krank. Und eine Studie der Pennsylvania State University hat letztes Jahr sogar herausgefunden, wer mehr als 30 Minuten am Tag Beiträge liest auf Social Media, bei dem erhöht sich das Risiko, depressiv zu werden. Klingt alles irgendwie ganz schön furchtbar, oder?
Der Ton solcher Kritik ist ja oft auch alarmistisch. Trotzdem lässt sich das natürlich auch immer öfter beobachten im Freundeskreis und auf Social Media, dass sich immer mehr Menschen an einem Entzug versuchen von Social Media, von ihren Smartphones, von ihren Geräten. Und warum das so ist und wie Tech-Unternehmen und wie Social Media-Plattformen mit diesem Wunsch umgehen, damit beschäftigt sich Christian Stöcker, Psychologe und Professor für digitale Kommunikation an der HAW Hamburg, der uns jetzt live aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo.
Herr Stöcker, wie sieht denn Ihre Statistik aus? Wie oft greifen Sie so ungefähr zum Telefon am Tag?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bringe zwar meine Studierenden jedes Jahr dazu, irgendwie eine Woche Medientagebuch zu führen. Und das geht inzwischen sehr viel einfacher als noch vor ein paar Jahren, dank dieser diversen Apps, Screentime etc. Aber ich selber habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe es mir jetzt vorgenommen, ich probiere es mal aus. Es ist, glaube ich, bei mir tatsächlich tendenziell im Vergleich zu jemandem, der jetzt Mitte 20 ist oder so, eher unterdurchschnittlich. Also aber immer noch zu viel, selbstverständlich. Was aber daran liegt, dass ich tatsächlich ganz viel sozusagen so bewusst, also ich praktisch keine App auf meinem Handy darf auf meinen Lockscreen schreiben zum Beispiel.
Ah.
Ja, es gibt ja so ein paar ganz einfach, mein Handy ist immer lautlos und es gibt irgendwie eine Messenger-App, die auf meinen Lockscreen schreiben darf, alle anderen dürfen das nicht. Alle anderen Apps kriegen immer defaultmäßig verboten, mir Mitteilungen zu senden, das kann ich sehr empfehlen. weil in dem Moment, in dem dieser Aufforderungsreiz nachlässt, wird auch das Handy entsperren einfach selten.
Das klingt nach einem sehr bewussten Umgang mit dem Smartphone. Wir haben ja eben im Beitrag gehört, unser Autor Matthias Finger, der hat sich ganz schön schwer getan mit diesem Versuch, aufs Telefon zu verzichten und seine Zeit auch zu minimieren, die er am Telefon verbringt. Warum fällt das eigentlich vielen Menschen so schwer, selbst wenn sie denken, dass es besser wäre, weniger Zeit mit dem Telefon zu verbringen?
Weil sowohl die Handys selbst als auch die Plattform, die wir darauf benutzen, es gibt ja große Unterschiede, ja, man kann ja mit seinem Smartphone unterschiedliche Dinge machen. Man kann sich 3 Stunden ein Hörbuch anhören, das ist sicher was ganz anderes als 3 Stunden den Endless Scroll bei Facebook weiter zu scrollen. Aber eben insbesondere Apps wie Facebook, Instagram, Twitter etc., also alles, was irgendwie im weitesten Sinne Social Media ist, sind eben auch mit sehr klaren verhaltenspsychologischen Mitteln daraufhin optimiert, maximale Nutzung zu erzeugen, maximales Engagement. Ja, da sind ganz viele so kleine Tricks eingebaut, die aus der Verhaltenspsychologie lang bekannt sind.
Was sind das für Tricks zum Beispiel?
Es gibt einen Begriff dafür, der heißt Captology, Computer-Aided Persuasive Technology. Der stammt so aus den späten 90er Jahren. Ein Psychologe namens BJ Fogg aus Stanford hat sich den ausgedacht. Hat da damals schon sehr viel von dem vorweggenommen, was im Prinzip sozusagen erst mit dem allgegenwärtigen Smartphone dann so richtig möglich wurde. Also Endless Scroll ist ein gutes Beispiel. Ja? Also es gibt immer noch mehr Content. Einmal wischen noch, vielleicht kommt ja doch noch das eine Katzenbild, das mir jetzt die Laune hebt. Ja? Wenn ich noch einmal wische, kommt vielleicht noch eine Belohnung.
Ja, ja? das kenne ich auch ganz gut, dass man dann wirklich erst dann aufhört, wenn die App selber sagt, es gibt wirklich jetzt nichts mehr, es ist jetzt Schluss, du hast wirklich alles gesehen. Aber die Unternehmen, die reagieren ja auch darauf, ne? mit genau solchen Funktionen, wo dann gesagt wird, es ist jetzt Schluss, oder zum Beispiel bei Apple, da gibt es ja zum Beispiel die Funktion Screentime, Bildschirmzeit, haben wir ja eben kurz darüber gesprochen, die Option gibt, bestimmte Apps zu pausieren, wenn man zu lange Zeit damit verbringt. Wird da nur so einem Trend entsprochen, dass die Unternehmen auf den Wunsch der Nutzer eingehen, oder steckt da mehr dahinter? Machen sie sich wirklich Sorgen um ihre eigenen Nutzer, die Plattformen, die Tech-Hersteller?
Also ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden zwischen Apple, die ja jetzt nicht primär, im Moment jedenfalls, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer monetarisieren, und Unternehmen wie Facebook, die genau das tun. Ne? Apple hat sozusagen ein höheres Interesse daran, dass seine Nutzer seine Produkte nicht als dauerhaft aversiv quälende Objekte in ihrem Leben empfinden. Während Facebook im Moment ein kurzfristig und mittelfristiges Interesse daran hat, die Nutzungsdauer und das Engagement der Nutzer mit den unterschiedlichen Apps zu maximieren, weil das ist das, womit sie ihr Geld verdienen. Apple verdient sein Geld damit, dass es Smartphones verkauft und Apps verkauft etc. Na, also die Geschäftsmodelle spielen eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle dabei, wie hoch die Bereitschaft ist. Darüber reden, dass sie das gerne begrenzen wollen und den Nutzer ermächtigen und so weiter, tun alle im Silicon Valley gerne, ja, weil natürlich im Prinzip sozusagen flächendeckend das als Problem erkannt ist. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der da Benutzeroberflächen entwickelt hat, Tristan Harris, hat eine Organisation namens Time Well Spent gegründet, in der man sozusagen sich damit beschäftigt, wie man den Leuten beibringt, eben nicht ihre Zeit mit dem Starren auf einen kleinen Bildschirm zu verbringen und so weiter. Also das Bewusstsein ist da, aber das Bewusstsein kollidiert unter Umständen eben einfach mit den Geschäftsmodellen.
Dieses Bewusstsein, das ist ja auch, also wie wir gerade schon gesagt haben, bei den Nutzerinnen und Nutzern immer mehr da, dieses Digital Detoxing, das beobachten wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Wie erklären Sie sich denn den Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer, sich da diesen Plattformen zumindest für so ein bisschen zu entziehen, die ihnen ja eigentlich was geben, was sie gern haben?
Also es ist natürlich so, dass zum Teil einfach aversive Erlebnisse erzeugt auf die Dauer. Also es gibt ein psychologisches Konzept von 2013, Fear of Missing Out, ja, FOMO, dass die Leute, was man auch im normalen Offline-Alltag sozusagen haben kann, dass ich immer so das Gefühl habe, ich verpasse was, meine Freunde machen immer zu tollere Sachen als ich, was natürlich potenziert wird in dem Moment, in dem ich, das kam in dem Beitrag auch so ein bisschen raus, eben morgens mal gucken, wer gerade wo im Urlaub ist. Ja? Also ich kriege immer mit, was die anderen gerade Tolles erleben, und ich möchte das gerne vielleicht auch mitkriegen, und gleichzeitig erlebe ich dadurch aber viel stärker, dass ich selber eben vielleicht gar nicht so ein fantastisches Leben habe, wie das bei allen anderen aussieht. Das ist besonders ausgeprägt, wiederum gibt es auch Studien dazu. Thorsten Quandt aus Münster zum Beispiel hat da gerade was veröffentlicht zu dem Thema. verknüpft mit einem, mit einer Tendenz, sich selbst sozial mit anderen zu vergleichen. Es gibt Leute, die sich stärker und häufiger und intensiver mit anderen vergleichen. Das wiederum sind Leute, die oft auch ängstlicher sind und mit stärker zu Depressionen neigen. Deswegen sind so einfache Kausalzusammenhänge, wie in dieser einen Studie erwähnt, 30 Minuten am Tag und die Leute sind mit höherer Wahrscheinlichkeit depressiv. So einfach ist es nicht, sondern es ist halt ein komplexes Kausalgefüge, was auch was mit Persönlichkeitsfaktoren zu tun hat. Aber es, also ganz kurz, die Leute erleben es mittlerweile zum Teil als negativ und merken, dass sie schlechte Laune kriegen davon. Und das möchten sie halt dann gerne beenden. Ne? Und ja, das wird ja thematisiert.
Kann ich an mir mit meiner Twitter-Nutzung ganz genau so beobachten. Ich hatte gemerkt, Twitter, wenn ich Twitter unbegrenzt nutze, dann nutze ich es auch unbegrenzt und es macht mir schlechte Laune.
Genau.
Und wenn man jetzt sagt, diese Plattformen wie Twitter und Facebook, die machen eben diese aversive oder die können diese aversiven Gefühle erzeugen, kommen wir dann vielleicht gar nicht umhin, dass auch diese Plattformen Funktionen einführen müssen, um Nutzerinnen und Nutzern ja eine Pause davon zu ermöglichen, also quasi wegzukommen von diesem Endless Scroll, von dem Sie gesprochen haben, und dann hin zu einem ja bewussteren, also quasi einen bewussteren Umgang mit sich selbst zu ermutigen. Also müsste das nicht passieren für einen längerfristigen, gesunden Umgang mit diesen Plattformen?
Also ich bin da aus zwei Gründen skeptisch. Also einmal ist es so, es, im Grunde erlauben das ja alle. Ja? Also Facebook, Instagram kann man seinen Account pausieren. Bei Twitter kann man ihn pausieren und dann ist er aber nach 30 Tagen weg, wenn man ihn nicht wieder reaktiviert. Also es geht. Ja? Ich glaube aber, also als Gesellschaft mittelfristig werden wir eher uns darauf einstellen oder sollten wir uns darauf einstellen, uns Umgangsweisen anzugewöhnen, die uns dauerhaft nicht so stressen, dass wir von unserem Alltag Urlaub nehmen müssen. Ja, also deswegen der Ratschlag, verbiete Apps auf deinen Lockscreen zu schreiben, den meine ich extrem ernst. Ja, das ist, reduziert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich ständig das Gefühl habe, mein Handy will was von mir, ziemlich drastisch. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch bereit bin zu akzeptieren, dass ich vielleicht mal was nicht sofort mitkriege. Also ich glaube sozusagen, ein Monat Handyentzug im Jahr und den Rest des Jahres lassen wir uns von der Skinnerbox in unserer Hosentasche sozusagen auf der Nase rumtanzen. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist. Ein sinnvoller Weg wäre, dafür zu sorgen, dass ich jeden Tag mit dieser Technologie so umgehe, dass ich nicht irgendwann mich davon unbedingt erholen muss. Ich glaube auch, dass das möglich ist, aber nochmal, für die Unternehmen, das kollidiert mit ihren Geschäftsmodellen. Die monetarisieren das, was durch diese Technologie und diese Benutzeroberflächengestaltung maximiert wird.
Das sagt Christian Stöcker. Er leitet den Studiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Herr Stöcker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Bis dann. Tschüss.
You can't flow from the first to the next verse. You're a manifest of the effect of a cause. Without a man, but you're not a lost cause, brother man. Now hear me out, sister lady. Keep hoping for the sun when it's beaming rainy. You have a special kind of responsibility. The ability to channel out of entity. Tap into a sacred symmetry. Growing foster child into infancy. All my sisters out there with powerful souls. Keep your love strong. Tell you quick.
Say it now.
I got a choice of this.
What is that?
A slave to debt or a slave to sweat. A slave to debt or a slave to sweat. A slave to debt or a slave to sweat. A slave to debt. A slave to debt. Slave to sweat. A slave to debt. Slave to sweat. A slave to debt or a slave or a slave or a slave or a slave or a slave. Thank you.
Breitbandbesprechung.
Viel über Digital Detox haben wir jetzt gesprochen. Deshalb jetzt vielleicht mal ein paar Tipps, was man so mit der, ja, nach der digitalen Fastenzeit mit den freien Tagen machen kann. Man kann Computer spielen, zum Beispiel. mehr Screentime, hurra.
Aber andere Screens.
Andere Screens. In Sachen Computerspielen, da wurde letzte Woche auf der Games Week in Berlin unter anderem wurden neue Spiele vorgestellt. Mhm. Es wurde auch konferiert und Preise wurden auch verliehen.
Ja, und einer der spannendsten Parts der Messe ist jedes Jahr die Amaze. Das ist eine Mischung aus Konferenz und Festival für künstlerische, experimentelle und auch kulturell anspruchsvolle Spiele. Drei Tage, an denen sich Spieleentwicklerinnen und Entwickler aus der ganzen Welt treffen, um ihre ganz persönlichen Zugänge zum Medium zu zeigen. Und für uns war Markus Richter vor Ort.
Das SEZ ist ein ehemaliges Sport- und Erholungszentrum im Osten Berlins in einer vielbefahrenen Kreuzung mit typischem Berliner Charme, sozialistischer Futurismus in der Architektur, leicht verfallen, weil Berlin städtebauliche Konzepte fehlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute ist nur wichtig, hier findet die Amaze statt. Der Vorraum einer Sporteinrichtung, das ist es noch immer. Blanke Wände, steinerne Fußböde, bunte Lichter, Bauzäune aufgestellt und daran die Exponate, gleich wo man reinkommt, zum Beispiel eine bunte Wand. Sieht interessant aus, Vektronom heißt es, aber es ist ein schwarzer Bildschirm und ich muss wohl später wiederkommen.
Wenn man hier so über die Amaze geht, stößt man auf einmal auf eine kleine Landkarte von Berlin. Darauf ein paar Modelle von einem Gebäude, das ich nicht definieren kann, dem Fernsehturm, dem Hauptbahnhof und Tempelhof und ein kleines Männchen. Was ist das eigentlich?
Das ist Be Bernd. Rette Berlin. Wir befinden uns in der Zukunft. Climate changed and the melting of the ice caps already had happened. Wir haben 4 letzte remaining areas in Berlin und ihr müsst die Menschen dort vor dem Ertrinken und dem Verhungern retten.
Man spielt es an verschiedenen Stationen.
Es gibt ein VR-Headset, es gibt ein Radio-Device, also Kopfhörer, mit denen, an denen man drehen muss. Es gibt ein AR-Device und es gibt eine Konsole, also ein Text-Terminal.
Ich nehme natürlich für Breitband das Radio-Device. Unter der VR-Brille wird irgendwie geguckt, beim Tablet wird irgendwas gesucht, an dem großen Bildschirm werden irgendwie Informationen gelesen und es wird gesagt, wir müssen jetzt das Berghain, einen berühmten Veranstaltungsort in Berlin, retten. Und dann drehe ich an den Knöpfen, die mir meine Station zur Verfügung stellt, und muss anscheinend irgendwie eine Frequenz rausfinden.
Concrete and tile surfaces.
Wir stellen fest, wir müssen irgendwie eine Audioanlage anmachen. Durch die Vibrationen des Sounds wird das Wasser zurückgedrängt und das Berghain ist gerettet. Aber dann wird's schwierig. Wir können uns in der Lautstärke ganz schlecht miteinander unterhalten. Die Kommunikation klappt nicht und dann stürzt auch noch der Rechner ab, der das ganze Projekt steuert.
Okay, Berlin ist nicht untergegangen, sondern abgestürzt. Die Maschine hat einfach den Geist aufgegeben. Und in gewisser Weise ist das ein typisches Amaze-Spiel. Der Prototyp ist total toll, die Idee ist total toll, die Umsetzung ist aufgrund der Festivalatmosphäre schwierig, aber man hat Lust, mehr davon zu spielen. Die weiterführende Frage, die ich mir stelle, ist ja, ein Teil des Spiels war auch eine Virtual Reality Brille und was macht eigentlich gerade Virtual Reality dazu? Das habe ich im Programm gesehen, gibt es hier einen spannenden Vortrag.
Das ist Nicky Smith, ein niederländischer Entwickler, der davon erzählt, dass Menschen in virtuellen Welten unter VR-Helmen Spielregeln eigentlich egal sind. Sie wollen lieber mit ihrer neuen künstlichen Körperlichkeit spielen.
And what we always try to do is we try to make performative spaces.
Deswegen baut er mittlerweile vor allem performative Räume, in denen man sich durch Körpersprache verständigen kann, mit seinem Atem die Reise durch virtuelle Welten steuert oder seine Schreie sehen kann. Für ihn ist diese Körperlichkeit das Wichtigste in VR. Dennoch, die Technologie ist nach wie vor klobig. Smith sieht seine Arbeit deshalb auch als Grundlagenschaffung für den Moment, wenn VR-Hardware für jedermann ganz einfach zu benutzen ist. Allerdings glaubt er, dass auch in der Zukunft VR-Helme, die einen abschotten, wichtig sind.
And that sense of being closed off of the world and being totally immersed in another world, that is important for some games, not for all, but that is also a strong point.
Thank you very much.
All right. Thank you.
Nach diesen theoretischen Überlegungen über die virtuelle Welt schlendere ich wieder ganz gelassen durch die Analoge in den Steinmauern des SEZ in Berlin und es wird komisch.
Das ist definitiv der seltsamste Moment auf der Maze. Ein großes rosa Fell, das brummt, wenn man es streichelt. Es ist die Installation What All the Fuzz is About von Stine Erdal Christiansen. Hervorragend.
Solche Installationen sind eben auch ein fester Teil der Amaze, genau wie die Videospiele, die hier eben offiziell ausgestellt werden. Es gibt aber auch Entwickler, die kommen einfach vorbei und zeigen dem Publikum einfach so ihre Spiele. Vor dieser rosa Fellinstallation treffe ich zwei davon.
Friedrich Hanisch von Red King Entertainment.
Jana Reinhardt auch von Red King Entertainment. Du hast ja eigentlich permanent ein Zielpublikum und das ist ja ein Mobile-Game. Das heißt, du kannst einfach rumlaufen, kannst es Leuten in die Hand drücken und die können das spielen. Und du weißt ja, die sind selbst Game-interessiert oder es sind Game-Designer oder sogar berühmte Persönlichkeiten und die geben dir eben eine spontane Meinung dazu. Und das ist total praktisch.
Ich bin auch eine berühmte Persönlichkeit und will meine spontane Meinung dazu abgeben. Okay, ich lese hier Mondar's Dungeon by Red King.
Das ist ein 7-Day Roguelike. Das ist ein 7-Day Roguelike, also du machst ein Roguelike-Spiel. Das ist also.
Die Entwickler sind außer Rand und Band und erklären mir bis ins kleinste Detail, wie das Spiel funktioniert. Es ist ein Kartenspiel, das gleichzeitig darstellt, wie man in einem Verlies Monster besiegt und Schätze sammelt. Und es ist so einfach, dass ich es schnell verstehe und es gerne einfach nur spielen würde. Aber das geht hier auf der Amaze nicht.
Momentan bin ich vor allen Dingen total überfordert, dass ihr alles erklärt und ich gar nicht dahin komme, ein bisschen zu erkunden. Oh mein Gott.
Das ist die Angst des Spielentwicklers, dass derjenige das nicht versteht. Deswegen nimmst du alles vorweg und erzählst dem Spieler alles und lässt ihn nicht mehr experimentieren, obwohl es in dem Spiel um Experimentieren geht.
Okay, dann kann ich hier postulieren, es reicht, dieses Spiel zu entdecken. Das kann ich ja auch noch zu Hause spielen und gehe jetzt weiter, um wieder Spiele zu spielen, die man nur hier spielen kann.
Und davon gibt es noch jede Menge. Glyphsprache, eine digitale Installation zum Verfassen von Gedichten mittels rudimentärer Zeichnungen anderer Nutzer. Moondawn, ein Horrorspiel aus den Schweizer Alpen, das eine 3D-Welt bietet, die mit dem Bleistift gezeichnet wurde. The Wanderer, eine Neuinterpretation der originalen Frankenstein-Geschichte, die vom französischen Teil des Senders Arte verlegt wird. Und daher kommt übrigens auch das Spiel am Eingang.
An der bunten Wand vom Eingang ertönt die Techno-Musik, ein Würfel auf einem Bildschirm wird hin und her bewegt und es gibt eine Tanzmatte auf dem Boden. Ich bin der blaue Würfel, entdecke ich. Es ist ein Rhythmusspiel. Ich verliere ja andauernd, deswegen gehe ich jetzt lieber.
Markus Richter ist für uns auf der Amaze, auf der Games Week, von einem Rhythmusspiel gedemütigt worden. Aber er hat es mit Fassung getragen und sonst ja auch noch so ein paar andere Dinge, interessante Dinge entdeckt.
Ja, ich kann seine Beobachtungen übrigens wirklich ganz genau so teilen. Ich war zur Eröffnung der Amaze da, irrte dann so völlig desorientiert durch dieses Labyrinth aus Spielen, traf dann Entwicklerfreunde aus München, die mir dann ihre neuen Spiele in die Hand gedrückt haben. So hier, guck mal, daran haben wir das letzte Jahr über gearbeitet und habe dann mit einer Entwicklerin aus Polen über die Reproduktionsrechte in Polen gesprochen. Also wirklich jedes Jahr eine ganz, ganz tolle Erinnerung eben, wie divers, wie seltsam und auch wie spannend Videospiele einfach sein können.
Sehr in Deutschlandfunk Kultur. Und das, was Sie hier schon leise im Hintergrund hören, das ist Jack Tickner, ein Musiker aus Sydney, der über The Nightmare of Adulthood singt, den Albtraum des Erwachsenseins.
As a boy, I used to play games. Now I go to work, and young me thinks I'm lame. I pick up schooner glasses and think about my life. I scroll through Facebook and talk about my life. I come home so tired, I don't want to play games. I drink three beers and think of buying games. I might buy a thing that reminds me of young Jack. Then I won't touch it, I have better things to do. Let's go now. The joy of earning money, the joy of spending it, the joy of working hard and the hard work of enjoying it, the pain of doing nothing, the pain of being bored, the joy of working hard and the hard work of enjoying it. When a
I get older, what will I think of me? Internet activist, but impotent politically. I like my music that I make. I play it more than anyone I know. Maybe soon I'll be on Triple J. If I try really hard, I'll make it there one day. Shake lots of hands, learn lots of names. My name is Jack Tickner, and this is my brand new song. Let's go. Nightmare of adulthood. The nightmare of adulthood. The joy of earning money, the joy of spending it, the joy of working hard and the hard work of enjoying it. The pain of doing nothing, the pain of being bored, the joy of working hard and the hard work of enjoying it. The joy of earning money. The joy of earning.
Podcast-Kritik.
Jeden Tag ein neuer Podcast, neue Geschichten, neue Formate, neue Diskussionen. Das Medium, das erlebt ja wirklich gerade einen erstaunlichen Moment des Wachstums. Aber man muss auch sagen, also zumindest in meiner Podcast-App türmen sich dann so langsam so die Dinge, die ich noch hören will, für die mir aber einfach die Zeit fehlen.
Ja, das geht mir auf jeden Fall auch ähnlich. Deshalb muss man seine Podcast-Zeit auch sehr, sehr gut einteilen und sich ganz genau überlegen, was man... außer den ganzen Podcast des Deutschlandradios natürlich. Sonst noch hört, wenn man mal ein bisschen Freizeit hat.
Und um diese wertvolle Hörzeit kämpfen jetzt auch große Social-Media-Plattformen. Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn. Sie alle starten ihre eigenen Sendungen. Carina Frohn hat sie sich angehört und sagt, ob sie es wert sind, gehört zu werden.
Just a few years ago, there was only a handful of ways to reach out to people. But today... there's an explosion in the number of ways we can stay connected.
Diese Phrasendrescherei à la wir wollen Menschen zusammenbringen. Könnte es passendere erste Worte für diesen Podcast geben?
And you're listening to 3.5 Degrees, an original podcast from Facebook.
Und mein Finger geht automatisch zur Stopptaste. 3.5 Degrees ist der erste US-Podcast von Facebook. In jeder Episode erzählt Host David Fischer von einem jungen Unternehmen und dem erfolgreichen Pendant, zum Beispiel ein kleiner Burgerladen und McDonald's. Am Ende bringt er beide an einen Tisch.
Now it's time for my favorite part of the podcast. So let's reduce that 3.5 degrees of separation. Down to one.
Das Konzept erinnert mich an das Essen meiner polnischen Oma. Die Zutaten an sich stimmen schon. Aber dank der Tonnen Butter darin ist es einfach zu viel. Zu viel Selbstbeweihräucherung der Unternehmen, zu viel aufgesetzt, zu viele Erzählweisen, die man so schon tausendmal gehört hat. Das Ganze immer noch garniert mit diesem einen pathetischen, lebensverändernden Moment. So einen hatte auch Brian Manning vom Klamottenlabel Two Blind Brothers, das seinen Gewinn für die Forschung gegen Blindheit spendet. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall, den er mit seiner Mutter erlebt hat.
As we get about 20 feet away from the car, my mom reaches over and slaps.
Natürlich wird das mit Geräuschen aus der Klischeebox illustriert. Doch wenigstens versucht Facebook hier ansatzweise zu erzählen. Davon könnte sich Twitter für seinen ersten Podcast eine Scheibe abschneiden. Da heißt das Ding schon Character Count und trotzdem konnten die Macher keinen herausstechenden Charakter in ihrem eigenen Unternehmen finden, der den Podcast moderieren könnte. Sorry, Joe. Watlington. Morgen habe ich deinen Namen sicher wieder vergessen.
It is so interesting to us. I love hearing stories about people who connected on Twitter, because I'm constantly surprised by the types of relationships that can come through just tweeting at someone.
Die Eigenwerbung Twitters scheint bei den Gästen nicht immer so gut anzukommen. Das zeigt unter anderem die Folge mit Stephen Bedford von Simon & Schuster Books. Das Gespräch dauert gerade einmal 20 Minuten. Ich bin trotzdem zweimal eingenickt. Das Problem von Character Count ist sicher zum einen das Thema. Über die Marketingstrategien bei Twitter mit den Gästen zu philosophieren, ist sehr speziell und spricht im Grunde nur Social-Media-Beauftragte in anderen Unternehmen an. Zum anderen fehlen dann spannende Fragen.
From Gimlet Media, I'm Alex Bloomberg. And this is without fail.
Denn dass ein über 40-Minuten-Gespräch mit einem Unternehmer fesselnd sein kann, das beweist Gimlet-Boss Alex Bloomberg seit vergangenem Jahr. Mit seinem Business-Podcast Without Fail. Hier zu hören mit Ron Johnson, der Mann, der die ikonischen Apple Stores für Steve Jobs entworfen hat.
And so it was really 2 hours with him, a little bit of time with his leadership team, and we decided it was the right thing to do.
And a couple of not very good ideas, apparently.
That's what he said at the time.
Hier ist eben ein Profi am Werk. Hat Bloomberg seine Podcast-Schmiede Gimlet doch gerade erst für über $340 Millionen an Spotify verkauft. So einen wie Bloomberg bräuchten auch Facebook und Twitter für ihre Produkte, damit sie sich überhaupt den Namen Podcast bei mir verdienen können. Deshalb bekommt LinkedIn für seinen zwar nicht ersten, aber neuen Podcast namens Hello Monday schon mal ein Bienchen ins Mutti-Heft. Mit Jessie Hempel ist eine Tech-Journalistin am Mikrofon.
And every once in a while I stop and ask myself, am I doing this right? This career thing.
Bei Hello Monday geht Jessie Hempel der Frage auf den Grund, wie sich Arbeit verändert hat und wie man das Beste aus der eigenen Karriere machen kann. Hier berichtet zum Beispiel Late-Night-Comedian Seth Meyers.
I mean, the great gift of the show is that you got to choose everybody you wanted to work with and you got to sign off on everybody you wanted to work with. And so
die Gästeauswahl von LinkedIn spricht mich mehr an, weil hier nicht nur Firmenbosse fabulieren, sondern Autoren, Sportler und so weiter. Trotzdem müssen es anscheinend immer Personen des öffentlichen Lebens sein. Das ist so gar nicht das, was ich von den sozialen Netzwerken erwarten würde. Vorbild könnte hier Endless Thread vom Radiosender WBUR und Reddit sein.
What happens when you listen in to more than 140,000 different communities?
Seit über einem Jahr sucht der Podcast spannende Menschen auf Reddit und lässt die ihre Geschichte im Podcast erzählen.
You hear a lot of stories.
Warum nur sind die anderen Netzwerke nicht auf diese Idee gekommen?
Will you listen?
Eigentlich ja wirklich seltsam. Für gute Podcasts braucht man ja einfach gute Geschichten und man könnte meinen, die Plattformen sitzen da wirklich an der Quelle von vielen guten Geschichten, wollen dann wohl aber eigentlich nur Werbung für sich selbst machen oft. Carina Frohn hat sich die Podcasts von sozialen Netzwerken für uns angehört und ist nur so mittelbegeistert.
Anders als Sie hoffentlich von dieser Ausgabe Breitband. Es ist nämlich gleich 13.57 Uhr. Das heißt, hier im Deutschlandfunk Kultur kommen gleich die Nachrichten und danach hören Sie unser Theatermagazin Rang 1. Unter anderem mit einem Interview mit der Schauspielerin Maura Tierney und ihrem Kollegen Ari Fliakos, die mit ihrem New Yorker Ensemble in Berlin gerade ein Stück über Feminismus unter Donald Trump aufführen.